Einen Monat lang habe ich es getan. Ich habe intermittierend gefastet. Welches Ergebnis dabei rauskam, darüber berichte ich heute.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Wenn wir uns zurückerinnern an den Steinzeitmensch, der musste immer wieder mal zwangsläufig fasten, insbesondere über den langen Winter. Das heißt, sein Leben war geprägt von zeitweise einer stark unterkalorischen Versorgung mit eben einer teilweise, aber zeitlich begrenzter überkalorischen Versorgung. Das sieht heute ganz anders aus. Wir haben nämlich heute im Prinzip eine rund um die Uhr Kaloriendruckbetankung, die es uns ermöglicht, eben permanent Körperfett aufzubauen und kaum noch eine Stoffwechsellage zu schaffen, wo der Körper auch mal an diese gespeicherte Energie rankommt. Genau deshalb kann Fasten Sinn machen und deshalb wollte ich es auch mal testen. Vielleicht mal ganz kurz vorneweg. Es gibt sozusagen zwei Stoffwechselmomente im Körper, zwei Schalter, ein Gaspedal und eine Bremse. Das Gaspedal, das ist der sogenannte mTOR-Schalter, der uns auf Aufbau programmiert, und die Bremse des Stoffwechsels, das ist das AMPK. Und dieses AMPK, das sorgt eben dafür, dass der Körper von seinen Substanz praktisch dann zehren kann. Das ist eben auch das, was aktiv ist, wenn wir eine kalorische Unterversorgung haben. Insulin drückt sozusagen auf das Gaspedal. Das bedeutet, wenn wir permanent essen, 3 bis 4 Mahlzeiten pro Tag und auch zwischendurch noch snacken, dieses völlig verniedlichte Wort, was gar nicht so niedlich ist, wie es klingt, dann treten wir permanent auf unser Gaspedal und schaffen es nicht mehr, die Bremse zu drücken. Und das kann eben zu einer Stoffwechselentgleisung führen. Das ist eben auch dann der Grund, warum Fasten durchaus sinnvoll sein kann. Fasten soll auch eine bessere Autophagie ermöglichen. Zur Autophagie, das ist sozusagen die Selbstheilungskraft der Zelle, oder das Recycling der Zelle. Da werde ich nachher auch noch etwas sehr Spannendes zu erzählen, gerade in Bezug zu dem Thema Fasten. Und noch einmal in aller Kürze die verschiedenen Fastenarten. Es gibt ja wirklich ganz viele Möglichkeiten. Es gibt das klassische Heilfasten, das ungefähr eine Dauer hat von 7 bis 10 ganzen Tagen mit einer Einleitung und einer Ausleitungsphase. Dann gibt es auch das One Day On, One Day Off. Das bedeutet, ein Tag isst man, am anderen Tag isst man nicht, beziehungsweise maximal 25% der gewöhnlichen Kalorienzufuhr. Dann gibt es das 5+2, das heißt 5 Tage normal essen und 2 Tage dann maximal 5, ja vielleicht 600 Kilokalorien. Da trennt man offensichtlich zwischen Männern und Frauen. Frauen sollen ein bisschen weniger als die Männer essen. Und dann gibt es eben das, ja ich nenne es mittlerweile auch das klassische Intervallfasten, weil es schon so viele Jahre auch immer wieder angefragt wird bei mir, ob das denn gut ist, und deswegen wollte ich es ja auch mal an mir testen. Da gibt es beispielsweise das 16-8, das ist wohl die bekannteste Art und Weise, das heißt 16 Stunden keinerlei kalorische Zufuhr, selbstverständlich viel trinken, schwarzer Kaffee ist auch erlaubt, und 8 Stunden lang, da erfolgt eben dann die Nahrungszufuhr. Das würde bedeuten, dass man beispielsweise um 12 Uhr frühstückt und um 20 Uhr zum letzten Mal Nahrung zu sich nimmt. Und so hat man eben dann dieses 16-8 Intervallfasten. Das Ganze gibt es auch als 18-6. Das wäre dann beispielsweise um 12 Uhr frühstücken und um 18 Uhr zum letzten Mal gegessen zu haben. Es gibt aber auch 20-4. Dann gibt es noch das Saftfasten, das Basenfasten und die Fastenkur nach Meyer. So nennt sich das. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt möchte ich auch in aller Kürze mal erzählen, warum ich mich dazu entschieden habe, das Ganze mal einen Monat lang zu testen. Immer wieder auf Vorträgen, wenn ich auf der Bühne stehe und danach eine Du-fragst-ich-antworte-Runde mache, ist fast einer der ersten Fragen und eine, die garantiert immer kommt und wirklich ausnahmslos immer, was ich denn vom Intervallfasten halte. Und ich konnte immer nur aus der Theorie sprechen, habe gesagt, ja, kann gut sein, muss aber nicht. Aber ich konnte nie aus der Praxis mitsprechen. Das war eben auch eine Motivation, das einmal selbst an mir zu testen. Und dann kommt es noch mit dazu, dass ich finde, dass das intermittierende Fasten relativ einfach im Alltag umsetzbar ist im Vergleich zum Beispiel zum Heilfasten. Ja, also 7 bis 10 Tage gar nichts essen, das braucht wirklich viel Ruhe im Alltag, keinerlei Ablenkung, die eben viel Aufmerksamkeit braucht, kein Stress. Da muss man sich wirklich deutlich aus dem Alltag zurücknehmen. Das kann ich nicht, aufgrund meiner Familie, aufgrund meines Berufs. Und da fehlt mir einfach schlichtweg im Moment noch die Motivation. Deswegen habe ich mich eben dann für das Intervallfasten entschieden. Und dann ist es auch so, dass ja ganz viele tatsächlich schon automatisch Intervallfasten. Denn viele von euch frühstücken nicht, brauchen es auch nicht. Ich halte auch nichts davon, von diesem Satz, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Beziehungsweise ich mache eine ganz dicke Klammer drum, denn im Prinzip stimmt das. Nur die Uhrzeit ist egal. Das bedeutet, wenn deine erste Mahlzeit des Tages, wenn du die zu dir nimmst, dann sollte die ausdrücklich gesund gestaltet sein, weil wenn man dann durch den Hunger getrieben irgendwelchen Nahrungsschrott irgendwann am späten Vormittag in sich reindrückt, weil man ja nicht gefrühstückt hat, dann ist die Gefahr, dass der restliche Tag total entgleist, deutlich größer, als wenn die erste Mahlzeit des Tages, egal ob um 8 Uhr, um 10, um 12 oder um 13 Uhr, wenn die dann gesund gestaltet ist, dann ist es viel einfacher, diesen Tag auch gesund weiterzuführen, als wenn man eben irgendwelchen Bullshit in sich reindrückt. Deshalb sage ich mit einer Klammer drumherum, ja, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, aber das zeitunabhängig. Das vielleicht als kleine Ergänzung, was es nicht direkt mit dem intermittierenden Fasten zu tun hat. Und was mich auch noch dazu bewegt hat, das Ganze an mir zu testen, ist die Insulinsensitivität. Die kann nämlich gesteigert werden. Jetzt ist die bei mir ausgesprochen gut als jemand, der sich grundsätzlich gesund ernährt und auch viel Sport betreibt. Ich habe aber auch 14 Tage lang eine Dauerblutzuckerspiegelmessung gemacht mit dem sogenannten Freestyle Libre 3. Da werde ich nachher auch einmal einen Einblick zeigen. Ich habe es nur 14 Tage gemacht, weil wenn ich es doppelt lange gemacht hätte, die ganze Fastenkur, hätte es kein anderes Ergebnis gegeben, weil es einfach sehr konstant ist bei mir, wie ich mich ernähre, auch innerhalb dieses intermittierenden Fastens. Der Ausgangspunkt sieht so aus, normalerweise frühstücke ich irgendwo zwischen 7 und 8 Uhr. Das mache ich schon seit ich auf diesem Planeten bin. Abendessen, das mache ich auch mal sehr spät, um 22 Uhr. Und gerade wenn ich Sport gemacht habe, dann habe ich das Gefühl, nach meinem gewöhnlichen Abendessen mit der Familie, ungefähr 18, 19 Uhr, erwischt mich nochmal der Hunger später auf der Couch. Gerade dann, wenn ich eben sehr hart trainiert habe, dann schreit der Körper nochmal nach Kalorien. Und dann kommt es eben auch mal vor, dass ich um 22 Uhr nochmal zum Beispiel sowas wie Alnatura Dinkelcracker, das sind diese kleinen, diese orangefarbenen Verpackungen, mit einem Topf Quark, 20% Fett, einfach dann zu mir nehme. Oder auch mal Schokoreiswaffeln, das gibt es auch mal. Und das war auch dann mit ein Grund, warum ich sehr großen Respekt hatte, ob ich das wirklich durchziehen kann, weil ich wollte natürlich auch mein Sportprogramm nicht verändern. Und wenn der Plan war, dass ich eben um 11 Uhr frühstücke, das war meine Idee, und dann um 19 Uhr die letzte Mahlzeit zu mir nehme mit der Familie zusammen, dass ich das dann wirklich durchhalte, wieder bis am nächsten Morgen keinerlei Kalorien aufzunehmen, davor hatte ich einen sehr großen Respekt. Ein kleiner Spoiler. Es war wesentlich einfacher, als ich das erwartet hätte. Das Ziel war also, dass ich Frühstück um 11, Abendessen 18:30 bis 19 Uhr mit der Familie zusammen, dass ich insgesamt in diesem Essfenster 8 Stunden 4 Mahlzeiten zu mir nehme, inklusive einem Shake, also 3 normale Mahlzeiten plus einem Proteinshake. Warum das sehr wichtig ist, da werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Dann die Nahrungsergänzungsroutine, die ich ja schon seit vielen, vielen Jahren, ach mittlerweile seit Jahrzehnten mache, die wollte ich auch beibehalten. Das bedeutet bei mir, dass ich das Ganze immer zum Essen mit dazu nehme, also zum Frühstück dementsprechend um 11 Uhr. Ich werde immer wieder gefragt, ob man eben auch außerhalb des Essfensters seine Nahrungsergänzung zu sich nehmen kann. Ja, das geht. Man muss nur bei 2 Dingen aufpassen. Erstens bei den fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K, also insbesondere Vitamin D oder K, was viele von euch nehmen. das würde ich immer mit einer Mahlzeit zu mir nehmen, weil eben in der Mahlzeit meist auch irgendwie eine gewisse Menge an Fett ist, sodass diese fettlöslichen Vitamine auch besser resorbiert werden können. Das andere ist Zink. Zink reizt die Magenschleimhaut. Zink und oder Kupfer. Und deswegen würde ich hier sehr aufpassen. Ich würde Zink immer nur zum Essen dazu nehmen. Ich kann gerne sagen, dass meine ganze Familie, meine Tochter nimmt mittlerweile auch Zink, die ist 13, dann meine Frau und ich. Zink auf leeren Magen verursacht bei uns allen Übelkeit, also teilweise bis kurz vor dem Erbrechen. Das war bei mir noch nicht ganz so schlimm. Bei meiner Frau, bei der Eileen, war das schon mal ganz schlimm. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Produkt ist, sondern es reizt einfach. Aber das Produkt an sich, Zink an sich als Nahrungsergänzung, halte ich für extrem wichtig, vor allem für ein gut funktionierendes Hormonsystem und Immunsystem. Dann, was interessant war, 2 Tage lang innerhalb von diesem einen Monat meiner Challenge habe ich versucht, das Frühstück schon um 8 Uhr zu mir zu nehmen, also statt wie geplant um 11 Uhr. Und das Abendessen dann um 16 Uhr, also wieder diese 8 Stunden Essfenster eingehalten. Da ich schauen wollte, ob das irgendwie einen signifikanten Einfluss auf meine Schlafqualität hat. Gleich vorneweg, das hatte es nicht. Ich habe es allerdings auch nur 2 Tage durchgehalten, denn es gab 2 Herausforderungen. Erstens ist es nicht sozial kompatibel, weil wenn ich dann abends mit der Familie am Tisch sitze und ich um 16 Uhr zum letzten Mal gegessen habe, meine Familie isst, dann fühlt sich das einfach doof an, meiner Frau, meinen Kindern gegenüber. Und es war natürlich auch dann eine gewisse Herausforderung, auch wenn ich dann nicht mit Hunger am Tisch saß. Das zweite Problem, das fand ich für mich noch einen Ticken problematischer, nämlich ich trainiere gewöhnlich zwischen 16 und 17 Uhr, da ist meine Trainingsstartzeit. Und das wäre ja am Ende meiner Esszeit gewesen. Ja, also wenn ich um 16 Uhr dann die letzte Mahlzeit zu mir genommen hätte und ich erst um 17 Uhr trainiert hätte, würde ich in meine Fastenphase rein trainieren. Und bei meiner Intensität ist das durchaus eine Herausforderung, weil der Körper eben vor allem danach dann, in den Stunden danach, nach Kalorien schreit. Also hätte ich mein Training verändern müssen. Ich hätte mein Training in die Essensphase reinlegen müssen und das wäre ungefähr um 11 gewesen. 2 Tage habe ich das versucht und ich habe wieder einmal festgestellt, in den späten Vormittagsstunden ein Krafttraining zu machen, das ist mit meinem Biorhythmus nicht kompatibel. Ich denke mal, wenn man das eine Weile durchziehen würde, würde sich das anpassen, aber ich bin nach dem 2. Tag komplett eskaliert. Es gab einen richtigen Kalorienflash. Ich habe dann auch einen Haufen Mist in mich reingedrückt. Und das sieht man auch mal, selbst jemand wie ich, der die Grundprinzipien kennt und weiß eigentlich, wie man dagegen vorgehen kann. Auch bei mir schaltet sich mal der Frontallappen mit der Kontrollinstanz auf Standby. Und dann gibt es eben ein massives Kalorieninferno. Ja, es ist ein bisschen überspitzt, es war nicht massiv, aber ich habe bestimmt 500, 600, vielleicht 700 Kalorien extra aufgenommen, die einfach zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich notwendig waren. Ich habe eine kleine Besonderheit eingeführt und das kann möglicherweise sich auch negativ auf dieses ganze Experiment ausgewirkt haben. Ich habe morgens vor meinem Frühstück, wie gesagt 11 Uhr, eher zweimal einen Kaffee getrunken. Ich trinke nicht sehr viel, also große Mengen Kaffee, aber in den Kaffee mache ich immer einen kleinen Schuss Milch. Das waren jeweils ungefähr 50 Milliliter Milch, also in Summe vor dem Frühstück 100 Milliliter. Das ist wirklich überschaubar. Es sind ungefähr so 9 bis 10 Gramm Laktose, also sprich Milchzucker, was eben natürlich auch eine insulinogene Wirkung hat, die sich aber sehr im Rahmen hält. Ich habe das beobachtet über meine Blutzuckermessung, von der ich vorhin kurz gesprochen habe. Und es hatte keinen wirklichen Ausschlag durch diese 2 Kaffees. Es hat es mir aber dramatisch vereinfacht, dass ich eben dann auch bis 11 Uhr durchhalte, um eben dann das erste Mal zu frühstücken. Jetzt möchte ich gerne über die Messergebnisse sprechen, das Vorher-Nachher-Ergebnis. Also zunächst einmal bezüglich meines Trainings. Ich habe das in diesem Monat immer noch nach dem Marcus Philly Prinzip gemacht. Marcus Philly ist ein amerikanischer Fitness-Coach, der früher auch sehr intensiv CrossFit gemacht hat und da macht jetzt funktionelles Bodybuilding, möchte ich es mal bezeichnen. Das bedeutet, dass es anders ist als so ein klassisches Krafttraining im Fitnessstudio. Da macht viel funktionelle Übung Und ich finde das Programm ganz gut. Ich habe auch alle Möglichkeiten hier bei mir zu Hause im Studio. Das muss man dabei auch berücksichtigen, weil eben manchmal Übungen mit dabei sind, die man nicht in jedem Fitnessstudio machen kann. Also Markus Filly mit F geschrieben, F-I-L-L-Y oder mit einem L, weiß ich gerade gar nicht, wen das interessiert. Und das habe ich weiterhin durchgezogen. Es gab keinerlei Veränderung, also weder nach oben noch nach unten. Es gab keinen Boost von unten, sodass ich eben dann gespürt habe, wow, es läuft viel besser, ich komme viel besser voran, ich mache wahnsinnig gute Trainingszeiten oder beziehungsweise Workout-Zeiten, weil es gibt immer so eine Art Workout of the Day, wo man sich dann mit anderen vergleichen kann. Und gewöhnlich bin ich da immer irgendwo bei den oberen 10, meistens eher bei den oberen 5%. Und es war jetzt nicht so, dass ich mich hochkatapultiert habe in die Top 1% dieser Liste von den vielen 100, die da mitmachen. Also Training, keine großartige Veränderung, auch keine Krafteinbuße, was ich ja eher durch das intermittierende Fasten erwartet hätte. Aber nein, das war überhaupt nicht der Fall. Dann die 14 Tage Blutzuckermessung, die blende ich jetzt hier einmal ein und da kann man sehen, dass es ja sehr regelmäßig war. Ich hatte kein einziges Mal einen höheren Blutzuckerspiegel als 150. Daran erkennt man erstens eine grundlegend gesunde Ernährung, zweitens eine gute Insulinsensitivität, dass der Körper es erst gar nicht zulässt, dass er sehr hohe Blutzuckerspitzen hat. Mein Körper konnte durch das Insulin eben den Zucker aus dem Blut immer wieder wegräumen. Man sieht aber auch hier, ich meine innerhalb von einem 8-stündigen Zeitfenster, natürlich heißt es nicht, dass dann 8 Stunden lang das Insulin erhöht ist. Es ist schon länger erhöht, weil er auch nach der letzten Mahlzeit noch ein paar Stunden braucht, bis alles wieder weggeräumt ist. Ja, das nur als Randnotiz. Jetzt kommen wir zur Schlafanalyse. Ja, daran erkennt man, hier sieht man auch keinen wirklich signifikanten Einfluss. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt deutlich besser geschlafen habe. Ich sage dazu auch, dass Schlaf bestimmt einer meiner etwas größeren Baustellen ist. Ich schlafe nicht schlecht, aber ich habe das Gefühl, da gibt es Optimierungsbedarf. Weil ich eben auch der bin, der abends gerne mal vorm Schlafen gehen eine Fernsehserie guckt, beziehungsweise eine Prime- oder Netflix-Serie, der auch mal abends am Handy rumfummelt, auch wenn ich den Blaulichtfilter eingeschaltet habe, der sich abends auch nicht wirklich die Zeit nimmt, um mal richtig gedanklich runterzufahren. Und ich dachte aber, wenn ich jetzt eben die letzte Mahlzeit um 19 Uhr habe und dann erst um circa 22, 22:30 ins Bett gehe, dass so lange Ruhe im Verdauungskanal ist, dass mir das hilft, den Schlaf ein bisschen zu verbessern. Das war aber nicht der Fall und das war so die erste kleinere Enttäuschung. Dann kommen wir jetzt zur Bodyanalyse und das war für mich tatsächlich die größte Enttäuschung innerhalb dieser Ein-Monats-Challenge. Ich blende mal die Werte hier ein. Fangen wir an mit dem Gewicht. Ich bin also gestartet, Datum war der 1. Februar, mit 81,2 Kilogramm Körpergewicht. Und der Februar hatte dieses Jahr 29 Tage, deswegen ist das Datum hier der 29.02. Ich bin mit dem Gewicht runtergegangen um 1,5 Kilogramm. Ja, das hört sich erstmal super an, weil die meisten, die intermittierend Fasten beginnen, die haben ja auch das Ziel, Körperfett zu reduzieren. Und das sage ich ja gleich vorneweg. Ich bin überzeugt, dass wenn jemand schlechte Esskontrolle hat und auch sehr viel vor oder nach dem Abendessen snackt, gerade abends auf der Couch, dass der mit intermittierend Fasten durchaus großartige Erfolge erzielen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil man eben ganz einfach die kalorische Zufuhr deutlich beschränkt. Bei mir war das aber eben so, dass ich 1,5 Kilogramm Gewicht verloren habe, was nicht mein Ziel war, weil ich ohnehin einen verhältnismäßig niedrigen Körperfettanteil von zum Start, Achtung, 10,8% hatte, was einer Körperfettmasse von 8,8 entspricht. Das Ergebnis nach diesen 29 Tagen war, dass ich statt 10,8 dann 13% Körperfett hatte und dass ich ungefähr 1,5 Kilogramm an Gewicht zugelegt hatte. Und wenn man das mal übereinander legt, ich habe 1,5 Kilogramm Gewicht verloren, habe aber 1,5 Kilogramm an Fettmasse hinzugewonnen, dann macht das ja letztendlich einen ganz erheblichen Muskelmasseverlust. Ich hoffe, du kommst bei dieser Rechnung mit. Und das war für mich die größte Enttäuschung. Ich muss allerdings, das habe ich auch im letzten Video bei meiner Protein-Challenge schon gesagt, so ein kleines Fragezeichen an diese In-Body-Messung machen, wie belastbar die gerade auch bei solchen Messungen ist. Weil ich habe das Ganze auch nochmal einen Tag später gegenkontrolliert. Da war es schon nicht mehr bei 13%. Aber ich möchte es einfach mal jetzt genau hier so stehen lassen, weil ich hätte deutlich andere Ergebnisse erwartet. Denn, Achtung, wenn ich mich im Spiegelbild betrachte, vor der Challenge oder am Anfang oder am Ende, dann sehe ich eine signifikante Veränderung. Das hat auch meine Frau erkannt. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich Körperfett verloren habe und vielleicht auch einen Ticken Muskulatur, weil eben die Kalorienzahl natürlich auch da deutlich eingeschränkt war. Aber dass es hier in dieser Körperfettmessungszusammensetzung oder Körperzusammensetzung bei dieser Inbody-Waage so signifikant zum Negativen ist, das hätte ich hier nicht erwartet. Mein Viszeralfett war am Anfang bei 40,8 und lag danach bei 48,4, was einer Zunahme von 20% entspricht. Das finde ich auch ein ganz blödes Ergebnis, weil das Viszeralfett ein ganz ungünstiges Fett ist. Das ist praktisch das eingeweihte Fett, was sich also nicht unter der Haut, sondern um die Organe herum oder in den Organen einlagert, was eben entzündliche Prozesse hervorrufen kann. Jetzt ist es immer noch auf einem niedrigen Niveau, selbst die 48,4. Trotzdem hätte ich auch hier eine ganz klare Verbesserung durch das intermittierende Fasten erwartet. Auch der sogenannte Phasenwinkel, das habe ich im letzten Video auch schon ein bisschen ausführlicher erklärt. Der ist am Anfang bei 6,6 gewesen, war danach bei 6,4, also keine wirklich signifikante Veränderung, aber auch hier wieder eher zum Nachteil. Wenn du dich an das erste Video erinnerst, er war schon deutlich höher. Fazit, ja, es ist gut, um Kontrolle über Hunger satt zurückzubekommen. Dafür eignet sich das intermittierende Fasten wunderbar. Dann für eine zeitliche Nahrungsknappheit, das heißt, in der Regel werden dann weniger Kalorien aufgenommen, was eben dann natürlich hilft, auch Körperfett zu mobilisieren. Ganz wichtig ist aber, und das halte ich für somit die Kernaussage, dann unbedingt darauf achten, dass das Essen, was man während des Essfensters isst, auch bewusst maximal hochwertig ist, inklusive der Nahrungsergänzung, um eben nicht in ein längerfristiges Nährstoffdefizit zu kommen. Dann sollte es unbedingt auch sozialverträglich sein. Also bitte immer überlegen, wie ich mein Fastenfenster gestalte, dass eben meine Familie auch da irgendwo inkludiert ist oder eben mein berufliches Umfeld natürlich. Dass man es auch nicht so super eng nimmt, dass man immer genau zur gleichen Zeit frühstücken muss, Abendessen muss. Denkt bitte an die Idee mit dem Wochenende und dem Frühstück mit der Familie. Ganz wichtiger weiterer Punkt ist, das halte ich auch für ebenso wahnsinnig wichtig, was nicht, also sehr selten, wie ich finde, kommuniziert wird. Achtet auf die Proteinmenge, diese grob 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das gilt für Nichtsportler, das gilt für ältere Menschen, dürfen gern sogar noch ein bisschen mehr essen und natürlich auch für Sportler. Die 1,6 ist eine Art grober Durchschnitt, wo alle sehr gut mit zurechtkommen. Und die Autophagie sollte man auch nicht unterschätzen. Jetzt würde mich noch interessieren an dieser Stelle, wenn du das YouTube-Video anschaust, wie sind denn deine Erfahrungen mit intermittierendem Fasten oder generell mit irgendeiner Art des Fastens? Hast du gute Erfahrungen gemacht? Hast du schlechte Erfahrungen gemacht? Hast du einen Tipp für die, die motiviert sind, eine dieser Fastenideen auszuprobieren? Dann schreib das doch bitte in die Kommentare. Ja, meine nächste Challenge wird eine Cardio-Challenge werden. Das bedeutet, ich werde 6-mal pro Woche Cardio-Training machen von einer Dauer von genau 45 Minuten. Warum nicht 30, warum nicht 60? Weil ich mir diese Zeit einfach ausgesucht habe, denn ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Einmal die Woche vielleicht, jetzt möchte ich 6-mal die Woche machen. Ich mache davor ein Belastungs-EKG bei einem Kardiologen. Das mache ich davor und auch danach, um den VO2 Max zu bestimmen. Das ist übrigens einer der aussagekräftigsten Longevity-Parameter, Und da bin ich mal gespannt, erstens, wo liege ich und wo werde ich nach einem Monat konsequent Cardiotraining liegen? Ich werde ein- bis zweimal pro Woche ein sehr kurzes, aber intensives Muskelkrafttraining mit Grundübung machen, um eben möglichst Muskelmasse zu erhalten. Ich möchte durch die Cardio-Challenge jetzt nicht massiv Muskulatur einbüßen. Ja, bin ich mal gespannt. Du hoffentlich auch. Wir sehen uns hier zu dieser Art des Videos wieder in einem Monat. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.